Yes, einen wunderschönen guten Morgen habe ich euch gerade schon gesagt. Das tue ich gerne nochmal, vor allem für alle, die diese Predigt irgendwann später nochmal online auf unserer Homepage anhören. Gut, dass du da bist, gut, dass du zuhörst. Yes, lass uns bereit sein für das, was Gott vorbereitet hat heute Morgen. Letzten Sommer hat unser ältester Sohn geheiratet. Wir haben einen Zuwachs bekommen, wir haben jetzt 3 Kinder, nicht nur 2, das ist richtig cool. Wir haben eine Schwiegertochter dazu bekommen und ich sag euch, das war eine echte Traumhochzeit. Die war einfach, nicht nur weil es unsere Kinder sind, sondern die war einfach schön. Das war einfach schön, traumhaft, so toll geschmückt, die Location so mega, das Wetter so toll, die Gäste so klasse, das Festmahl unglaublich lecker. Und es war einfach echt ein geniales Fest. Ich weiß nicht, magst du auch Feste? Sehr gut. An welches Fest kannst du dich erinnern? Geh mal so ein bisschen in deine Gedanken. Welches Fest ist dir noch so bekannt? Und dann überleg auch mal, welche Einzelheiten fallen dir da noch ein? An was kannst du dich erinnern? Was kommt so vor dein inneres Auge? Wenn ich so drüber nachdenke und mit meinen Gedanken mal spazieren gehe, dann fällt mir zum Beispiel die Hochzeit meines besten Freundes ein oder die beiden Hochzeiten meiner Geschwister. Aber ganz ehrlich, Einzelheiten weiß ich fast gar nicht mehr. Ich kann mich noch an das Brautpaar erinnern, logisch. Aber ich weiß nicht mehr, was es zu essen gab. Ich weiß auch nicht, welche Leute mit dabei waren. Ich weiß auch nicht mehr so wirklich, vielleicht so das eine oder andere, aber was wir so irgendwie an Programm gemacht haben, worüber ich mich unterhalten habe, irgendwie spannend. Als ich so darüber nachdachte und auch mit dem Blick heute auf diesen Gottesdienst, aufs Abendmahl, habe ich mich gefragt, was weiß ich eigentlich vom Abendmahl? Warum feiern wir eigentlich Abendmahl? Was ist eigentlich der Hintergrund? Jetzt machen wir das hier bei uns in der Gemeinde so in aller Regel einmal im Monat, heute zum Beispiel. Yes, das ist richtig gut. Da freuen sich schon welche, ich freue mich auch. Aber warum feiern wir das eigentlich? Warum feiern wir das hier so gemeinsam? Und mit wem feiern wir das? Wer ist so dabei und wer ist vielleicht nicht dabei? Ich möchte mit euch heute Morgen ein wenig, ich sag mal, hinter die Kulissen des Abendmahls gucken. Und ich bin mir sehr wohl bewusst, dass wir nicht alle Aspekte, nicht alle Bereiche bis in die Tiefe anschauen können. Das würde ein wenig länger dauern, aber ich denke, dass wir uns mal so das Grobe drumherum heute mal anschauen sollten, um wieder auf dem Schirm zu haben, was wir da eigentlich tun, welches Geschenk wir da bekommen. Eine Story habe ich heute Morgen wieder rausgesucht, die uns dabei begleiten darf. Und gleichzeitig ist diese Story, diese Geschichte auch sowas wie die Ursprungs- oder Vergleichs- oder vielleicht auch, na Vorbild will ich nicht sagen, aber vielleicht so diese Vergleichsgeschichte zum Abendmahl. Wir finden die im 2. Mose 12, also in der Bibel. Wenn du deine Bibel dabei hast, aufschlagen, 2. Mose 12. Wenn du das digital dabei hast, starte deine App und suche 2. Mose 12. Während du suchst, ganz kurz Kontext, wo sind wir gerade, was passiert gerade? Das Volk der Israeliten hat sich vor vielen, vielen Jahren im Bereich Ägypten niedergelassen und lebt dort. Und aus diesem dort Leben entwickelte sich sehr unglücklich eigentlich eine Unterdrückung und schließlich eine Versklavung dieses Volkes durch die Ägypter. Irgendwann wurde dieser Druck so groß, das Schreien so groß, ja, das Volk schrie zu Gott und Gott hörte es und hat sich Mose ausgesucht, um sein Volk zu befreien. Und so schickt er diesen Mose mit dem Auftrag, das Volk freizugeben zu dem Pharao. Und das klappt nicht so ganz. Der Pharao ist echt ein sturer Bock, würde man vielleicht sagen. Der ist echt hart. Der will nicht loslassen. Und der legt sich echt mit Gott an. Und naja, Gott ist ja sehr beharrlich und bleibt bei seinem Kurs. Und naja, so, ich sag mal, hilft er oder gibt er ein wenig Nachdruck und schickt letzten Endes 9 sehr unangenehme Plagen über das Land, über die Ägypter, über den Pharao. Doch bitte endlich dieses Volk freizugeben. Aber der Pharao widersteht, ihm ist egal, er leidet lieber, als dass er das Volk Gottes freigibt. Und so bleibt jetzt die letzte Plage, die letzte Aktion, die Gott sich ausgedacht hat, die Gott entschieden hat. Und so bereitet Gott eben diese 10. Plage vor. Und da setzt heute unser Text ein, 2. Mose 12, grundsätzlich 1 bis irgendwo in die 30. Ich lese aber nicht alle Verse, sondern lasst hier oder da mal ein bisschen was weg. Aber du kannst es natürlich in der Vollständigkeit gerne lesen. Und ich habe den Text aus der Neues Leben Bibel genommen. So, da steht, der Herr, also Gott, gab Mose und Aaron in Ägypten folgende Anweisung. Von nun an soll dieser Monat der erste Monat des Jahres für euch sein. Sagt der ganzen Gemeinde Israel, am 10. Tag dieses Monats soll jeder für seine Familie ein Lamm aussuchen. Wenn eine Familie zu klein ist, um ein ganzes Lamm zu essen, soll sie sich ein Lamm mit ihrem nächsten Nachbarn teilen. Ihr sollt berechnen, wie viele Personen zum Verzehr des Lammes nötig sind. Es muss ein einjähriges, männliches Tier ohne Fehler sein. Ihr könnt entweder ein Schaf oder eine Ziege nehmen. Verwahrt die Tiere bis zum 14. Tag des ersten Monats. Dann sollen alle, die zur Gemeinde Israel gehören, ihr Lamm gegen Abend schlachten. Sie sollen etwas von dem Blut des Lammes nehmen und an die beiden Türpfosten und den oberen Türbalken des Hauses streichen, indem sie es essen. Sie sollen das Fleisch über dem Feuer braten und noch in derselben Nacht mit bitteren Kräutern und ungesäuertem Brot essen. Beim Essen sollt ihr für die Reise angezogen sein, eure Sandalen an den Füßen und euren Wanderstab in der Hand. Esst es in Eile, denn es ist das Passa des Herrn. In dieser Nacht will ich durch Ägypten gehen und alle erstgeborenen Söhne und alle erstgeborenen männlichen Tiere töten. Ich will alle Götter Ägyptens richten, denn ich bin der Herr. Das Blut soll ein Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid. Wenn ich das Blut sehe, werde ich an euch vorübergehen und euch verschonen. Diese Todesplage wird euch nicht treffen, wenn ich Ägypten strafe. Ihr sollt diesen Tag immer in Erinnerung behalten. Jedes Jahr sollt ihr und eure Nachkommen ihn als ein großes, besonderes Fest für den Herrn begehen. Diese Anordnung gilt für alle Zeiten. Die Israeliten gingen und machten alles so, wie der Herr es Mose und Aaron befohlen hatte. Um Mitternacht tötete der Herr alle erstgeborenen Söhne der Ägypter, angefangen vom ältesten Sohn des Pharaos, der auf seinem Thron saß, bis hin zum ältesten Sohn eines Gefangenen im Gefängnis. Auch die Erstgeborenen ihrer Tiere ließ er sterben. In dieser Nacht schreckten der Pharao, seine Minister und das ganze ägyptische Volk auf und im ganzen Land hörte man lautes Klagen und Weinen. Denn es gab kein einziges Haus, in dem nicht jemand gestorben war. Doch in derselben Nacht ließ der Pharao Mose und Aaron rufen. Verschwindet, forderte er sie auf. Zieht fort aus unserem Land, ihr und die anderen Israeliten. Geht und dient dem Herrn, wie ihr gesagt habt. Nehmt auch eure Schaf- und Rinderherden mit, wie ihr es wolltet. Nehmt Sack und Pack und verschwindet hier. Geht und bittet auch für mich um einen Segen. Damit ist das Volk frei. Es ist befreit. Die Zeit der Sklaverei ist beendet. Frei von der Sklaverei und auf dem Weg in das versprochene, neue, von Gott ausgesuchte und vorbereitete Land. Und seit dieser Befreiung gibt es einmal im Jahr das jüdische Passafest. Bis heute. So, mit dieser Geschichte, mit diesem Wissen von wirklich damals vor Augen, können wir jetzt aufs Abendmahl gucken. Warum? Schauen wir mal. Drei Punkte auch dazu. Der erste, Vorbild und Ursprung. Schauen wir noch mal ein bisschen genauer zunächst auf den Brauch dieses Passafestes, dieses Passa. Diese jährliche Feier, dieses jährliche Fest erinnert also das Volk Israel an die Befreiung aus der ägyptischen Sklaverei. Damals musste in jedem Haus ein fehlerloses Lamm geschlachtet werden. Das Blut wurde aufgefangen und an den Türrahmen gestrichen, also damals in Ägypten. Das war das Zeichen für den Todesengel Gottes, hier nicht den Erstgeborenen zu töten. Es war ein Schutz, es war eine Befreiung, es war ein Verschontwerden. Und wer jetzt nicht zum Volk Israel gehörte, wer nicht, wie wir es gelesen haben, zur Gemeinde, zur Gemeinschaft des Volkes gehörte, wusste auch nichts von diesem Vorgehen und war so auch nicht Teil der Gemeinschaft. Aber er war Teil der Bestrafung Gottes. Das Fleisch des Lammes sollte gebraten und mit ungesäuertem Brot gegessen werden. Das wurde über mehrere Tage gefeiert im jüdischen Kontext in Israel. Und auch Jesus feierte dieses Passa jedes Jahr. Denn Jesus war einfach ein Jude. Und als, ich sag mal, guter Jude in Anführungszeichen, feierte man ja klar das Passafest. Von Herzen auch. Und er feierte das über viele Jahre bis letzten Endes zu seinem Tod. Und das letzte Mal vor seinem Tod feierte er es zusammen mit seinen Jüngern. Wenn wir in die Bibel schauen, in das Wort Gottes, was aufgeschrieben ist, wo ich auch diese ganzen tollen Geschichten finde, die findest du da übrigens auch, wenn du liest, wirst du an vier verschiedenen Stellen von diesem letzten Mal Berichte finden. Und jetzt ist die Frage, was ist gerade an diesem letzten Zusammentreffen, an diesem ganz besonderen, also warum ist es dieses Passa, dieses letzte, so besonders? In dieser jüdischen Tradition ist es jetzt Zeit, das Passalamm zu schlachten. Aber Jesus hat was viel Weiteres, was viel Größeres vor Augen. Er weiß, was kommen wird. Denn es ist jetzt Zeit, nicht ein vergängliches, sondern ein dauerhaftes, ein endgültiges Lamm zu opfern, ein Lamm zu schlachten. Und dieses unschuldige Lamm ist Jesus selbst. Dieses Opfer ist Jesus selbst. Und so wie das Volk Israel damals in Ägypten nur durch dieses Opfern des Lammes vor dem Tod bewahrt wurde, so wurde es auch nur deswegen aus der Macht, aus dem Einflussbereich des Pharaos herausgelöst. Und so wie es für die Israeliten wichtig war, losgelöst zu werden aus der Macht des Pharaos, ist es für uns, ist für jeden Menschen wichtig, aus der Macht der Sünde herausgelöst zu werden. Getrennt zu werden von der Macht, die uns umgibt, in die wir hineingeboren sind. Warum? Damit wir hineingegeben werden dürfen in die Gemeinschaft mit Gott. Denn irgendwer muss bezahlen. Irgendwer muss für diese Schuld bezahlen. Entweder bist du selber, dann bezahlst du mit deinem Leben, oder du lässt Jesus bezahlen. Wer an Jesus Christus glaubt, ihn aufnimmt, und sich durch sein Blut von aller Schuld reinigen lässt, ist gerettet. An demjenigen geht der Todesengel vorüber. Und Jesus sagt in diesem letzten Mal, bei diesem letzten Festessen, zu seinen Jüngern: Das ist mein Leib, das ist mein Blut. Und er vergleicht es mit Brot und Wein. Kommt dir vielleicht bekannt vor? Auch heute haben wir noch Brot und Wein. Auch hier vorne stehen Brot und Wein. Jesus sagt: Ich selbst bin Gottes Plan. Ich selbst bin Gottes Passahlamm. Und ich werde an eurer Stelle für eure Sünden geopfert werden. Man fragt sich: Hey, warum? Warum? Die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Weil wir Menschen rettungsbedürftig sind. Wir können uns alleine nicht aus dem Schlamm ziehen. Wir können uns nicht alleine befreien. Diese Macht, diese Kraft haben wir nicht. Das jüdische Passafest ist ein wiederkehrendes Fest, weil nicht vollendetes Opferfest. Mit Jesus Christus und seinem Tod am Kreuz wird daraus ein endgültiges Opfer. Deshalb feiern wir in unserer Gemeinde auch kein Passafest, sondern wir feiern das Abendmahl, das Mahl, das uns an den Retter Jesus Christus erinnert. Das Mahl, das uns an unseren Herrn erinnert, an unsere persönliche Rettung. Wie jetzt das Abendmahl gefeiert wird, von der Form her, vom was drumherum passiert, ist in den christlichen Kirchen höchst unterschiedlich. Und auch manches ist dazu dabei gepackt. Und ich möchte heute Morgen nicht ins Detail gehen, weil es sonst zu weit greift. Aber es ist vielleicht so viel. Es gibt gravierende Unterschiede. Und die sind leider so groß, dass ein gemeinsames Abendmahl mit Katholiken, mit Protestanten nicht möglich ist. Leider nicht. Ich hoffe, dass wir irgendwann dahin kommen, dass das möglich ist. Man streitet darüber, wer darf es austeilen? Wer darf denn teilnehmen? Wer ist ausgeschlossen? Wird Jesus in Brot und Wein wirklich leiblich und existent? All das sind so theologische Fragen und Hindernisse, die uns da leider trennen. Bei uns haben wir einfach Brot und Traubensaft. Und es bleibt auch zu jeder Zeit Brot und Traubensaft. Da ändert sich nichts dran. Es sind Symbole, damit wir uns besser erinnern können. Damit wir nicht wie von dem coolsten Fest, was du erlebt hast, die Hälfte nicht mehr weißt, sondern es erinnert uns an das, was Jesus getan hat. Und so geht auch von diesem Abendmahl keine heilsentscheidende Wirkung aus. Also nicht, weil du das Abendmahl nimmst, bist du geheiligt und bist du bei Jesus oder bei Gott. Das macht das Abendmahl nicht. Die einzige Rettung geht nur über eine bewusste Entscheidung für Jesus Christus, ihm nachzufolgen. Dennoch bedeutet es etwas, dieses Abendmahl zu feiern. Es ist nicht nur ein Symbol. Denn in dieser Feier des Abendmahls liegt eine besondere Verheißung, liegt eine besondere Kraft. Und wie gut ist das, dass wir daran teilnehmen dürfen. Lass uns mal schauen, was sind so vielleicht die 5 wichtigsten oder bekanntesten Bedeutungen des Abendmahls. Die erste Bedeutung: Erinnerung. In Lukas 22, 19 steht: Dies tut, also dieses Abendmahl feiern, dies tut zu meinem Gedächtnis. Wie ich gerade schon sagte, uns soll es nicht so gehen, wie nach ein paar Jahren nach einem Hochzeitsfest, dass wir uns an die meisten Dinge nicht mehr erinnern können. Sondern wenn wir Brot essen, Wein trinken oder Saft trinken, erinnern wir uns. Wir schauen aufs Kreuz. Wir schauen auf Jesus. Wir sind geflasht, ja, von der Liebe Gottes. Wir sind begeistert. Wir stehen staunend vor Jesus. Er hat den Weg für mich, für dich, für uns freigemacht. Unglaublich. Mit seinem Opfer ist er bis zum Äußersten gegangen. Zweite Bedeutung, Verkündigung. Im ersten Korintherbrief, also auch im Neuen Testament, Kapitel 11, Vers 26 steht, denn jedes Mal, also nicht mal essen, sondern Häufigkeit, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Mit dem Abendmahl bekennen wir die völlige Erlösung und Vergebung unserer Schuld und die Befreiung aus der Macht der Sünde durch den Tod von Jesus Christus. Es ist ein Verkündigen. Woran glaube ich? Woran glauben wir? Wovon sind wir überzeugt? Was haben wir erlebt? Darüber hinaus verkündigen wir auch, dass Jesus wiederkommt. Jesus war nicht nur einmal da, hat ein paar Jahre hier alles auf den Kopf gestellt und ist dann verschwunden, sondern Jesus ist nach dem Tod am Kreuz nicht im Tod geblieben, sondern er ist wieder auferstanden. Und er sitzt zur Rechten Gottes und er wird zur gegebenen Zeit wieder diese Erde betreten. Er ist auferstanden und hat alle Mächte für alle Zeit besiegt. Und das auszusprechen und das im Abendmahl nochmal zu zeigen und zu feiern, hat eine besondere Wirkung auf deinen Glauben. Es stärkt deinen Glauben, es festigt deinen Glauben, es, wie sagt man, beschwingt deinen Glauben. Ja, es gibt dir Power. Das ist richtig, richtig gut. Dritte Bedeutung, Bundesschluss. Stelle aus Lukas 22, diesmal Vers 20. Dieser Wein ist das Zeichen des neuen Bundes. Ein Bund, der mit dem Blut besiegelt wird, das ich für euch vergießen werde. Gott schließt mit den Menschen, Gott schließt mit dir einen neuen Bund. Ey, wie cool ist das denn? Ich kenne keine Religion, keine Gottheit oder sonst irgendwas, wo ein Gott mit mir einen Bund schließt. Wie cool ist das? Dieser Jesus hat, verzeiht mir meine jugendliche Sprache, hat Bock auf mich. Das ist so cool. Und er möchte nicht nur einfach Gemeinschaft haben, sondern er möchte mit mir verbunden sein. Und so ist es so schön zu wissen, hey, ich muss für mein Heil, ich muss für meine Rettung nicht länger Werke tun oder durch Leistung begeistern oder so, ja, sondern durch meinen Glauben bin ich völlig unverdient mit Gottes Gnade beschenkt. Und jedes Mal, wenn du das Abendmahl feierst, erneuerst du auch wieder diesen Bund, dieses Wir gehören zusammen. Hier bekennst du deine Entscheidung, dass Jesus der Herr in deinem Leben ist. Querverweis zur Taufe. Wir haben letzte Woche Taufe gefeiert. Drei Leute haben ihr Statement gegeben. Die sind ja nicht einfach nur so irgendwie ins Wasser gegangen, weil sie mal das ausprobieren wollten, sondern aus voller Überzeugung, ich gehöre zu Jesus. Ich bin Teil von ihm. Und auch das bekennen wir nochmal, diesen Bundesschluss im Abendmahl. Vierte Bedeutung. Gemeinschaft. Wieder 1. Korinther, diesmal Kapitel 10, Vers 16. Dort steht: Wenn wir am Tisch des Herrn den Kelch segnen, haben wir dann nicht gemeinsam Anteil am Segen des Blutes Christi? Und wenn wir das Brot brechen, haben wir dann nicht gemeinsam Anteil am Segen des Leibes Christi? Im Abendmahl kommen wir in eine besondere Gemeinschaft mit dem Leib und dem Blut von Jesus Christus. Jesus ist präsent. Allerdings verwandeln sich Brot und Wein nicht in echtes, materielles Jesusfleisch oder Jesusblut. Brot bleibt Brot und Saft bleibt Saft. Aber es ist, wie soll man sich das sonst vorstellen? Wie kann Jesus im Abendmahl so präsent sein? Ich hoffe, du bist jemand, der in der Bibel liest. Wenn nicht, lade ich dich ein, das zu tun. Das ist ziemlich, ziemlich cool. Wenn du Bibel liest, kannst du einfach nur Worte lesen. Wenn du dich aber darauf einlässt, kann dieses Wort auch zu dir sprechen. Und das ist das Schönste eigentlich, was einem ja schon fast passieren kann. Ja? Wenn du Bibel liest, auch Texte, die du schon 5-mal gelesen hast, und Gott spricht zu dir durch das, was du da liest. In dem Moment ist Gott nicht Papier und Tinte. Ja? Also ähnlich wie mit dem Abendmahl. Wir begegnen Jesus, Jesus ist präsent, aber Saft bleibt Saft und Brot bleibt Brot. Ich habe durch den Geist Gottes eine Verbindung. Verbindung wird geschaffen. Das ist so wie Stecker in die Steckdose und Strom fließt. Ja? Der Geist Gottes ist der, das Wort lebendig macht, der das Jesus auch lebendig macht im Abendmahl. Und so komme ich im Abendmahl mit Jesus selbst in Berührung. Ist das nicht cool? 5. Bedeutung, Einheit. 1. Korinther 10, Vers 17. Wir alle essen von einem Leib Brot und zeigen damit, dass wir alle zusammen ein Leib sind. Wenn wir hier Abendmahl feiern, dann feiere ich das nicht alleine für mich, sondern dann feiern wir das gemeinsam. Und wir feiern es als Gemeinde in Einheit. Und das ist auch so ein Fokus, dazu möchte ich euch nochmal neu einladen. Es ist nicht, ich gehe zum Abendmahl und ich feiere, sondern wir gehen zum Abendmahl und wir feiern Abendmahl. Ich bin als Christ nicht alleine. Und so ist auch der Gedanke nie gewesen, des Alleinseins. Sondern Gott, Jesus, Geist Gottes, sprechen immer von Gemeinschaft, sprechen von Beziehung, sprechen von wir sind gemeinsam. Wir sind Teil. Und so sind alle, die Jesus Christus als ihren Retter in ihrem Leben angenommen haben, eingeladen, in diesem Mahl gemeinsam am Start zu sein. Bleibt noch die Frage, 3. Punkt, wer kann mitmachen? Wer kann mitmachen oder wer soll mitmachen? Ist vielleicht nicht nur eine Einladung, ist vielleicht auch eine Aufforderung, oder? Jesus war es mega wichtig, nicht nur das Passa immer zu feiern, sondern besonders dieses letzte Mal mit seinen Jüngern gemeinsam zu haben, diese Zeit gemeinsam zu haben, es war ihm mega wichtig. Und so wie es Jesus wichtig war, in dieser Gemeinschaft mit seinen Jüngern zu sein, so lade ich dich ein, nicht sparsam mit der Teilnahme am Abendmahl zu sein. Sei nicht sparsam mit deiner Teilnahme an dieser Glaubensfeier. Denn überleg mal, solltest du ständig nicht teilnehmen, solltest du ständig fehlen, solltest du dich ständig distanzieren, sollte es dir nicht wichtig sein, dann überprüf bitte mal deine Jesus-Beziehung. Vielleicht stimmt da was nicht. Denn wenn du eine intakte Beziehung mit Jesus hast, dann hast du ein großes Bedürfnis, Gemeinschaft zu haben mit ihm. Dann hast du ein Bedürfnis, Gemeinschaft mit anderen Gläubigen zu haben. Dann hast du ein Bedürfnis, am Abendmahl teilzunehmen, in die Gemeinschaft zu kommen. Sei dabei, wenn du an Jesus Christus glaubst. Sei dabei, wenn du die Rettung von Jesus angenommen hast. Vielleicht noch ein Punkt, der immer mal wieder aufpoppt und der auch wichtig ist. Jesus liebt geklärte und vor allem versöhnte Beziehungen. Jesus ist keiner, der Streit und Streit liebt, wo Dinge nicht ausgesprochen werden, wo Ungereimtheiten sind, wo die Leute einen dicken Hals aufeinander haben. Das ist nicht das, was Jesus cool findet. Er liebt es, versöhnte Beziehungen zu haben. Und so ist auch das Abendmahl, nicht selber, sondern eher die Zeit davor, ein guter Moment, dass du dich selber nochmal prüfst, dass du selber nochmal schaust, wie steht es eigentlich um meine Beziehungen? Mit wem habe ich Stress? Wo habe ich Dinge, die vielleicht nicht ausgesprochen sind? Wo ist Streit? Wo ist Zorn? Wo ist dicken Hals? Ich lade dich ein, dass du vor dem Abendmahl die Dinge versuchst zu klären. Dass du sagst, okay, es ist Zeit, den oder jenigen anzurufen oder zu dem oder jenigen hinzugehen. Tu das möglichst vor dem Abendmahl. Denn hier kommt die Familie des Herrn zusammen. Und sie kommt zusammen an einen Tisch. Ich weiß nicht, ob du in einer Familie zu Hause lebst oder ob du in einer Familie groß geworden bist. Vielleicht kannst du dich an Situationen erinnern, wenn es Streit untereinander gab. Mir fallen da ganz viele Situationen ein. Ich nehme mal ein Beispiel. Ich habe mich mit meiner Frau Ulrike richtig gezofft, auch passiert bei uns auch, wird auch mal laut. Wir vertragen uns aber immer wieder. Aber jetzt ist so ein Moment, wir haben richtig Stress miteinander und jetzt heißt es, okay, es ist Essenszeit. Die Kinder kommen, wir hocken am Tisch und ich sage euch, diese Stimmung ist nicht fröhlich. Und es ist auch recht still am Tisch. Und ganz ehrlich, das Essen schmeckt überhaupt gar nicht. Es könnte mein Lieblingsessen sein, es würde nicht schmecken. Nicht, weil es schlecht zubereitet ist, sondern weil die Beziehung am Tisch nicht geklärt ist, weil sie nicht versöhnt ist. Und so lade ich dich ein, dass du nicht im Streit, um Zorn oder wie auch immer zum Tisch des Herrn kommst, sondern dass du es vorher klärst. Wenn du es vorher nicht klären kannst, dann bete dafür. Bitte Jesus um Vergebung dafür. Nimm dir vor, zu den Menschen hinzugehen, um Vergebung zu bitten, Versöhnung anzubieten. Letzten Endes ist es aber deine eigene Entscheidung. Weder ich noch sonst irgendwer hier ist Richter. Du musst selber für dich entscheiden, ob du am Abend mal teilnimmst oder nicht. Ich lade dich ein, das zu tun. Und ich lade dich ein, das Abend mal zu feiern. Jesus Christus lädt uns an seinen Tisch ein. Und Band, ihr dürft schon mal nach vorne kommen, euch bereit machen. Denn sie wird uns gleich helfen, so bei der Einladung nochmal zum Abendmahl. Sie wird uns begleiten, ja, und uns nochmal helfen, uns zu fokussieren auf das Kreuz, auf Jesus, auf seinen Tisch, auf sein Mahl. Und dich lade ich ein, dieses Lied, diesen Moment auch selber fürs Ankommen zu nutzen, auf Jesus zu schauen und auch nochmal zu prüfen, nochmal zu checken, okay, ist es notwendig, dass ich jetzt noch was kläre, wenn du es hier klären kannst? Kann ich irgendwo eine Entschuldigung aussprechen? kann ich irgendwo Versöhnung anbieten. Denn fest steht und aufgeschrieben ist es. Und die beiden Verse habe ich euch nochmal mitgebracht. Matthäus 11, 28. Jesus sagt, kommt her, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Hey Leute, kommt, ihr seid eingeladen. Apostelgeschichte 13. Ihr sollt daher wissen, Geschwister, also alle, dass es durch Jesus Vergebung der Sünden gibt. Das ist die Botschaft, die Gott euch verkünden lässt. Wozu das Gesetz des Mose nie imstande war. Das hat Jesus möglich gemacht. Jeder, der an ihn glaubt, wird von aller Schuld freigesprochen. Das ist die Einladung, die steht. Komm an den Tisch des Herrn. Yes, weil du mich endlos liebst, Jesus, hast du alles gegeben, bist du zum Äußersten gegangen. Du hast dein Leben gegeben. Du hast dein Blut vergossen. Du bist das Opfer. Und dieses Opfer bist du für mich. Dieses Opfer bist du für jeden Menschen. Danke, dass du das getan hast. Begreifen kann ich es nicht, aber du hast es getan. Aus deiner großen, endlosen, bedingungslosen Liebe. Aus der Suche nach jedem einzelnen Schaf, nach jedem einzelnen Menschen. Jesus, du gehst jedem nach. Ich danke dir für jeden, der dieses Geschenk schon angenommen hat. Und gleichzeitig bete ich auch dafür, dass es noch viel mehr Menschen gibt, denen das bewusst wird, denen das klar wird, denen du begegnest und die sich trauen, eine Entscheidung für dich zu treffen. Jesus, wie viele fallen uns vielleicht ein aus unserer Familie, aus unserem Freundeskreis, Arbeitskollegen, die noch keine Entscheidung getroffen haben, die vielleicht schon von dir gehört haben, aber die ablehnend unterwegs sind. Jesus, ich bitte dich, dass du dich echt erbarmst, dass du diesen Menschen aufs Neue begegnest, dass sie berührt werden in ihrem Herzen, in ihren Gedanken, in ihrem Sein, dass sie sich trauen, dir zu begegnen. Jesus, in deiner großen Liebe, in dem, was du getan hast, lädst du uns ein an deinen Tisch. Lädst du uns ein in deine Gemeinschaft. Lädst du uns in Einheit ein. Und wir wollen dieser Einladung folgen heute Morgen. Jesus, du hast selber gesagt, wir können es nachlesen. Johannes 6, 53 steht, Jesus sagte aber zu ihnen, ich versichere euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und ich werde ihn an jenem letzten Tag auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Nahrung und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Der Vater, der lebendige Gott, hat mich gesandt und ich lebe durch ihn. Genauso wird auch der, der mich isst, durch mich leben. Das ist also das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Bei diesem Brot ist es nicht wie bei dem, das die Vorfahren gegessen haben. Sie sind alle gestorben, aber wer dieses Brot jetzt isst, wird ewig leben. Jesus, in dieser Zusage stehen wir hier, sind wir hier und kommen zusammen an deinen Tisch. Und wir wollen es teilen miteinander. Wir wollen alle teilhaben. Danke, dass du uns ja, als Symbole, als Erinnerung Brot und Wein gegeben hast. Und so wollen wir dafür auch gleich noch besonders danken und dafür beten. Lieber Jürgen, dich darf ich schon mal nach vorne bitten. Ich lade uns ein, an den Tisch des Herrn zu kommen. Und es wird heute Morgen so sein, dass du dich bewegen darfst zum Tisch des Herrn. Es kommt heute Morgen nicht zu dir. Es sei denn, du bist und kannst nicht laufen, dann melde dich, dann kommen wir natürlich zu dir. Aber jeder, der gehen kann, darf nach vorne kommen gleich, sich Brot und Wein nehmen und dann werden wir es gemeinsam essen und trinken, unserem Herrn danken, ihn loben. Wenn du möchtest, einen Moment, darfst du noch Platz nehmen. Liebe Anni, bleib ruhig sitzen. Und lieber Jürgen, du wirst hier vorne helfen. Du darfst das schon mal aufdecken. Euch beide möchte ich bitten, dass ihr, wer auch immer, für Brot und Wein dankt, dass ihr das nochmal aussprecht und betet.
Es ist eine besondere Gabe, die du uns geschenkt hast, dass wir immer wieder neu das Abendmahl mit dir zusammen hier, jetzt heute Morgen, gerade jetzt, dass wir es erleben dürfen, Herr. Und danke, dass du hier bist, dass du uns ganz neu begegnest in diesem Mahl. Und ich möchte dich um Gnade und Segen bitten, dass keines von hier geht, der ganz besonders heute von dir gesegnet ist, der das spürt und so in die neue Woche gehen kann. Danke für deine große Liebe, für deine Güte, für deine Treue, die jeden Tag neu sind. Und danke, dass ich das selbst immer wieder neu sagen darf. Wie du mich liebst, Herr, wie du mich durchgetragen hast. Und das möchte ich allen, die hier sind, von ganzem Herzen wünschen, dass sie das Tag für Tag auch erleben. Auch jetzt in diesem Moment, wo wir mit dir, Herr, Abendmahl feiern dürfen. Dank sei dir von ganzem Herzen für diese Gnade. Amen.
Ja, Herr Jesus, ich danke dir, dass du wirklich Interesse hast an unserem Leben, an unserem Sein, an unseren Gedanken. Ich danke dir, dass du alles getan hast, um das vorzubereiten, dass wir zu dir kommen zu dürfen. Der Vorhang ist zerrissen, deine Arme sind weit geöffnet. Danke, dass du diesen Bund mit uns geschlossen hast, Herr, zu dir kommen zu dürfen. Danke für dein Blut, das du vergossen hast. Danke für dieses Gedächtnismahl, an dem wir uns erinnern dürfen, was du alles erlitten hast am Kreuz aus Liebe zu uns. Für jeden Schmerz, für jede Pein. Danke dafür, Herr, dass wir dieses Vorrecht haben dürfen, zu dir kommen zu dürfen und dieses Blut und dieses Brot essen dürfen, dass wir Hunger haben nach mehr von dir, Herr, dass du das Brot des Lebens bist, das uns sättigen möchte mit deinem Wort, mit deiner Herrlichkeit und dass du uns vergibst durch dein Blut, Herr, dass du uns neu reinwäschst, Herr. Dass du alles getan hast durch dein Blut vergießen für uns, dass wir diese Gnade, dieses Geschenk empfangen dürfen, immer wieder neu. Danke dafür, Herr Jesus, für die Gemeinschaft, für die Einheit, die wir haben dürfen. Und es tut gut, wenn wir rein sind vor dir, Herr, wenn wir in Ehrfurcht vor dir stehen, Herr. Und wenn wir alles loslassen dürfen und dir alles bringen dürfen, was uns quält, was uns ja, was uns ärgert und auch da, wo du uns hinführen möchtest und sagst, hey, du hast Fehler getan und entschuldige dich und du wirst auch Frieden empfangen, Herr. Ich danke dir dafür, dass du so sprichst zu uns, dass wir immer wieder Frieden bekommen dürfen, Freiheit bekommen dürfen und in deiner ganzen Freude auftanken dürfen, Herr. Danke jetzt für jeden Einzelnen, Herr, der das tun möchte, Herr, und der ganz nah mit dir sein möchte, Herr. Danke dafür. Ich segne das Brot, ich segne dieses Blut, Herr, dass es uns wohltut, dass es uns ein Stück weit wieder Veränderung bringt, Herr, in unserem Leben. Zu deiner Ehre und zu unserer Hilfe, Herr, zu unserem Wohl. Danke dafür. Amen.